ist mein Thema. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für morgen früh um 10 Uhr. Bei Gott ist alles möglich. Alles. Das Gute wie das Schlechte. Gott lässt alles zu. Alles muss bei ihm am Schreibtisch vorbei. Alles braucht so seinen Stempel, seine Genehmigung. Und dann passiert es. Bei Gott ist alles möglich. Also auch das Unmögliche. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein, wird also meine Botschaft sein. Dann, ich lade euch ganz herzlich für Mittwoch ein. Gottes Berührung wird das Thema sein. Wenn Gott dich berührt, dann bist du nicht mehr derselbe. Dann ist dein Leben vergoldet, verklärt, verherrlicht. So, Freitag wird das Thema sein. Lass dich nicht verführen, wenn dich die bösen Buben locken, heißt es für Mädels. Aber das gilt für Männer genauso. Also wenn dich die bösen Teufel, Dämonen, Lügner, Irrlehrer und was es auch immer ist, weißt du, es gibt so viel Verführung heutzutage. Man wird manipuliert, man wird überredet, kaufen Sie das, kaufen Sie das. Und schon ist man irgendwo reingelegt. Das wird das Thema sein, also am Freitag. Am Samstag wird das Thema sein, kontrolliere deine Gedanken. Weißt du, bei vielen gehen die Gedanken spazieren. So, die haben freien Lauf, wer kann sie erraten, die Gedanken sind frei und doch bestimmen die Gedanken unser Leben. Das nur jetzt zur Ankündigung, ganz herzlich eingeladen dazu diesen Gottesdienst. Wir sind immer Mittwoch da, 16 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Und Gott möge uns segnen und der Monat August ist schon rum. So schnell vergeht die Zeit, liebe Leute. Ja, wir gehen auf die Ewigkeit zu. Die moderne Welt, und über die moderne Welt will ich heute sprechen, ist eine Wüste. Wir haben so viel Kommunikation, wir haben so viel Möglichkeiten, man kann miteinander telefonieren von Kontinent zu Kontinent und doch versteht man oft den anderen nicht. Man ist so entfremdet dem Leben. Der Teufel hat den Menschen alles geraubt, sein Glück, seine Freude. Wenn ich so manchmal irgendwo im Kaffee sitze oder unterwegs vorbeischaue auf der Straße, da sehe ich Ehepaare, die telefonieren, kommunizieren per Hände miteinander. Ist verrückt, verstehst? Miteinander. Und dann ist der so beschäftigt mit seinen SMS und Mails und was auch immer ist. Der Mensch, früher hat der Mensch Zeit gehabt, sehr viel Zeit gehabt, eine ganze Ewigkeit. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber heute alles Hektik und Stress. So, das nur nebenbei. Der Teufel ist ein Verwüster des ganzen menschlichen Lebens, des Glückes, der Freude. Man vergnügt sich und man geht von Stress zu Stress, von Action zu Action. Immer der nächste Kick, der muss ein bisschen stärker sein wie der vorhergehende. Ich lese zuerst einmal eine Bibelstelle, warum wir in der Wüste manchmal müssen. Mein Thema ist, überwinde deine Wüste, überlebe deine Wüste. Deine Wüste ist deine Aufgabe, nur zu unserer Information. Deine Wüste, für die bist du verantwortlich, wenn du drin bist, und wir sind alle in der Wüste, dass wir durchkommen. Jeder muss auf sich selber Acht haben. Das ist ganz wichtig. Weißt du, viele Leute, die möchten mit Öl eingerieben werden, Hand drauf, und dann sollst du gesund sein. Nein, du hast etwas empfangen, einen Zuspruch, und jetzt muss dieser Zuspruch ausgelebt werden, verwirklicht werden. Das hat Konsequenzen. Du hörst Gottes Wort, du bekommst eine Bibelstelle, eine Prophezeiung, und jetzt muss das ausgelebt werden. Und du bist für die Resultate verantwortlich, niemand anders. Jeder ist für sich da. In der Wüste ist jeder für sich da. Jeder muss gucken, dass er durchkommt, egal wie. Du bist dafür verantwortlich. Wir lernen für uns. Ich lerne nicht für den anderen. Mein Lehrer hat immer gesagt, Johannes, du lernst für dich. Was du jetzt lernst, das wirst du vielleicht später gebrauchen. Vielleicht wird es nützlich sein. Und wir sind in der Wüste hier zum Lernen. Das ist unsere Schule. In der Wüste kannst du nicht für andere lernen. Da bist du alleine auf dich gestellt. Deine Aufgabe musst du bewältigen, deine Pflichten erfüllen. Deine Probleme musst du selber lösen. Keiner löst deine Probleme, auch nicht der liebe Gott. Er gibt dir die Kraft dazu. Er gibt dir die Motivation dazu. Er baut dich auf und sagt, renn, gib nicht auf. Aber kämpfen musst du. So, deine Krankheit heilt nicht der liebe Gott. Die musst du selber heilen. Und ich sage dir ganz klar, knallhart, warum? Weißt du, du musst deinem Körper Befehle erteilen. Und du musst für deinen Körper was tun. Gesunde Ernährung, Gymnastik oder was weiß ich, was doch alles so nötig ist, damit du in deinem Körper fit bist. Und nicht nur gehen, der Herr wird das schon machen. Nein, der Herr macht nicht umsonst. Du musst also auf deine Ernährung achten, dass du sauberes Essen hast. Deshalb hat der Jude, wenn er verreist ist, hat immer sein Kochgeschirr mitgenommen. Er wollte nicht aus einem fremden Kochgeschirr essen, denn er weiß nicht, was die gekocht haben. Was, ob es alles koscher ist. Es ist eine ganz große Wahrheit da drin. Nimm dein Geschirr mit. Koch deine Suppe. So, in die Wüste. 4. Mose 33, Vers 2. 4. Mose 33, Vers 2. Und dies sind die Wanderungen der Israeliten, die sie nachdem sie von Ägypten auszogen, und so weiter, die verschiedenen Stationen. Auszug aus Ägypten passierte bei Ramses nach Sukkot. Das war die erste Station. Und dann gab es 42 Stationen in der Wüste. Also sie sind nicht gleich ins gelobte Land gekommen. Und glaub doch nicht, dass das gelobte Land Paradies wäre. Der Glaube, dass Paradies wird. Weißt du, der Glaube ist kein Spielplatz. Es ist Kampfplatz. Das ist der Glaube. Kein Spielplatz, ein Kampfplatz. Da musst du kämpfen. So, sie sind ausgezogen. Und das sind dann die Wanderungen, die 42 Stationen in 4. Mose 33. Ich werde nicht hier durchgehen, aber jede Station hat eine ganze Botschaft für sich, was dort alles passierte. Weißt du, Gott hat sie geführt von Station zu Station. Sie kamen raus und sie freuten. Herr, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Und dann mussten sie wieder zurück zum Roten Meer und mussten sehen, was der Herr mit den Ägyptern getan hat. Dass sie alle rausgespült, rausgeschwemmt waren. Der Herr hat sie wirklich geschlagen und die sind erledigt, die sind wirklich tot. Weißt du, die Taufe, viele Menschen denken, ich bin getauft, jetzt fliege ich in den Himmel. Nein, du musst erst mal die Leichen sehen. Dein alter Adam, deine alte Eva kann schwimmen. Die halten sich ganz schön übers Wasser. So, es ist ein Hinaufführen in das gute und geräumige Land, so heißt es in der Bibel. Gott führt uns herauf. Die Wüstenwanderung ist nichts anderes als die Vorbereitung für das gelobte Land, für das Siegesleben, für geistliche Triumphe. Ich werde nie vergessen, dass ich meinen ersten offiziellen Gottesdienst in der Hochschule der Künste hatte, in einem gemieteten Saal. Dann mache ich einen Altarruf und dann kommen einige Leute nach vorne zum Altarruf, zum Gebet. Und die ersten zwei, die gleich für dich beten sollte, die sagte, pass auf, Pastor, ich muss dir was sagen. Ich habe so und so viele Dämonen. Da habe ich gesagt, bitte? Weißt du, Maria Magdalena, die hat 7 gehabt und das war das höchste der Gefühle. Aber der hat fast eine 30 Dämonen gehabt, der eine. Komme ich zum nächsten, ich habe auch so und so viele Dämonen. Und dann habe ich gesagt, wartet mal, wenn ich durch bin, komme ich nochmals zu euch zurück. Die blieben stehen und dann habe ich gesagt, was sind das, deine Dämonen? Und dann haben sie gesagt, naschen, rauchen, schwätzen und was sie, alles so Untugenden. Und weißt du, was von den Untugenden in meiner Bibel heißt? So leget ab, die Untugenden. Die Untugenden musst du selber ablegen, das, was nicht taugt. Fressen, saufen und all diese Dinge, die übertriebenen Sachen. Weißt du, Gott hat uns das Normale gegeben. Und alles, was wir übertreiben, das ist eine Untugend. Zu viel essen, zu viel trinken, zu viel Fernsehen gucken, all das, was zu viel ist. So, und jetzt müssen wir lernen, dieses ägyptische Denken, was die Israeliten damals rausgebracht haben, unser Knoblauch und Kümmel und so weiter. Dort haben sie umsonst bekommen Knoblauch, damit das voll gesund ist, damit sie die Pyramiden bauen können. Und weil jetzt in der Wüste gab es nur noch Manna, morgens Manna, mittags Manna, abends Manna. Und dann ab und zu mal ein paar Wachteln. Und jetzt mussten sie lernen, auf Knoblauch zu verzichten und warten, bis Gott was gibt und was passiert. So, das Land Israel ist geräumig, ist groß, aber jetzt müssen sie jetzt lernen, in diesem Land sich einzufügen und einzubringen. Die Wüstenwanderung ist also sehr wichtig, dass sie dort umgeschult werden. Wir müssen umlernen, und zwar von Gott gelehrt werden. Die Wüste ist also eine Schule Gottes. Viele laufen weg, sobald sie ein bisschen Sand sehen. Aber ich finde, die Wüste ist was ganz Tolles. Und ich möchte ein bisschen so über die Wüste nachdenken hier. Ich war in der Wüste Juda und ich war auch in der Wüste Sinai. Es ist was ganz Tolles, die Wüste zu erleben. Die Wüste lebt. Wenn du noch dich hinlegst und so weiter, merkst du plötzlich, sobald es dunkel wird, fängt es an zu krabbeln. Es ist voller Leben. Die Wüste lebt. Aber du siehst zuerst mal nicht, da ist gar nichts da. Deshalb das geistliche Leben ist ein unsichtbares Leben. Erst wenn du zur Ruhe kommst, wenn du dich hinsetzt und dann siehst du plötzlich, hier krabbelt was. Hier bewegt sich was. Hier ist Leben. Und natürlich, die Wüste ist sehr menschenfeindlich. Aber gerade dort in dieser menschenfeindlichen Gegend wirst du zubereiten. Gestern war mein Thema, was Paulus sagte, ich habe keinen Menschen, mich haben sie alle verlassen. Das gehört dazu, das ist die erste Lektion. Und wenn du jetzt rauskommst aus Ägypten, aus der Welt, aus der Sünde, aus der Macht Satans, du kommst raus und jetzt fängt an der Ernst des Lebens. Jetzt beginnt der Kampf, um sich zu behaupten, auf eigene Füße zu stehen und nicht auf die Menschen gucken, was macht mein Nachbar, was macht meine Nachbarin, was macht meine Frau, was macht mein Mann, was machen meine Kinder, was macht der Pastor. Schau nicht auf deinen Vordermann, schau auf Gott. Die Wüstenwanderung war die Vorbereitung für das gelobte Land. Das Land musste zuerst geräumt werden. In dem Maße, wie die Kinder Israel mit Gott folgten, in dem Maße wurde das Land ausgeräumt. Die beiden, Israel und die Kananiter, die einen haben Furcht bekommen, die anderen sind abgehauen, die haben alles stehen gelassen und verlassen. Und die Israeliten mussten innerlich sich vorbereiten. Wir müssen uns auf den Himmel innerlich vorbereiten, auf das ewige Leben innerlich vorbereiten. Unser Herz muss zubereitet werden. Und hier fängt an, so leget ab. All diese Untugenden, alles, was nicht taugt, alles, was uns krank macht, alles, was mich kränkt. Niemand und nichts darf mich beherrschen. Und weißt du, die Grippe. Sobald du der Grippe Macht über dein Leben gibst, wirst du krank. Aber niemand kann dich beherrschen. Wenn dein Immunsystem stark ist, du innerlich stark bist, widerstandsfähig, die Krankheiten werden dir nichts anhaben. Deshalb widersteht dem Teufel, heißt es einmal in der Bibel. Aber zuerst, bevor ich dem Teufel widerstehen kann, muss ich mich unter Gott unterordnen. Und deshalb die 10 Gebote, die heißen nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht und so weiter. Nein, die 10 Gebote heißt, der Mensch, der unter Gott steht, der macht diese Dummheiten alle nicht. Der Mensch, der unter Gott steht. Wenn du unter Gott stehst, wirst du diese Dinge, die ins Zaun, nicht vollbringen. Darum, unsere Erlösung geschieht zuerst einmal auf der geistigen Ebene. Wenn du jetzt Christ wirst, und ich muss euch ehrlich sagen, das war mein erster großer Schock, als ich Christ wurde, getauft wurde, aus dem Wasser kam, hat sich bei mir gar nichts verändert. Ich war der Alte, wer ich war. Bei mir hat sich nichts verändert, nur dass ich ein bisschen nass gewesen bin. Aber mir ist nicht passiert. Aber jetzt lernte ich plötzlich, ich muss mich verändern. Jetzt ist Christus mein Herr. Jetzt gehöre ich ihm, jetzt habe ich mit ihm einen Vertrag. Es ist genauso, als wenn einer zum Standesamt geht. Du musst nur Ja sagen und dann wirst du verheiratet. Und dann kostet die Scheidung 6.000 Euro vielleicht. Verstehst du? Da kommst du nicht mehr so los. Aber es geht ruckzuck. Du sagst Ja und es ist schon passiert. Und du bist nicht mehr dein eigener Herr. Da ist der Euro nur noch 50 Cent wert. In aller Liebe. Jetzt muss man alles teilen. Und jetzt muss man lernen, dass die zwei Naturen zusammenkommen. Jetzt muss die Gottes Natur und deine Natur nach der Taufe zusammenkommen und eins werden. Du musst ein Fleisch mit Gott werden. Ein Geist. Eine Seele, ein Herz. So, der Glaube ist ein Schlachtfeld. Ohne Kampf kein Sieg, ohne Fleiß kein Preis. Wer was haben will, der muss was tun. Und jetzt in der Wüste lernt man, auf Gott zu warten. Und das ist ein harter Kampf. Weißt du, auf Gott zu warten ist kein Spielzeug und kein Vergnügen. Warte auf den Herrn, bis er das Kommando gibt, bis die Wolkensäule sich bewegt, bis wir woanders umziehen. Erlösung ist Gnade. Ist umsonst, da musst du gar nichts tun. Wir sind aus Gnaden errettet, also aus der Welt herausgeholt und herausgeführt aus Ägypten. Aber alles andere nach der Erlösung, nach der Wiedergeburt, das ist deine Aufgabe. Jetzt musst du laufen lernen. Sprechen lernen, dienen lernen, da musst du so viel lernen, Opfer bringen, all das gehört nach der Wiedergeburt. Viele haben ein falsches Bild von der Erlösung. Ich bin erlöst, welch Glück, Halleluja. Es ist wahr, es ist was Schönes, erlöst zu sein, aber die Erlösung muss jetzt erkämpft werden. Nein, da mache ich nicht mit. Du musst lernen, viel mehr Nein zu sagen als Ja. Zuerst hast du immer nur Ja zum Teufel gesagt, bist ihm nachgelaufen, hast dich verführen lassen und dergleichen. Aber jetzt musst du Nein sagen. Ich mache nicht alles. Ich tue nicht alles, was ich fühle und denke. Lass die Steine zu Brot werden, auch wenn dir der Magen knurrt. Du kannst nicht mehr so agieren. Du musst fragen, was ist der Wille Gottes? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wer Gesundheit haben will, der muss anfangen, gesund zu leben. Und weißt du wie? Gesund zu denken zuerst einmal. Und an Gesundheit denken, nicht Krankheitsbücher lesen und die Krankheiten studieren. Je mehr du von der Krankheit weißt, desto tiefer sinkst du in der Krankheit hinein. Löse dich von dem Krankheitsgeist. Heutzutage ist Krankheit ein Geist, ein Dämon, macht die Menschen regelrecht krank. Du hörst so viel Information, dann gehst du ins Internet und googelst ein bisschen Und dann findest du noch mehr. Und kannst du wieder dort anklicken und dann wieder weitergehen. Und du kommst von Hundertste ins Tausendste. Wer gesund werden will, der muss anfangen, gesund zu reden. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme, ich bin reich. Der Kranke, ich bin heil. Weißt du, wir müssen heile Gedanken reden. In seine Wunden, in Jesu Wunden sind wir geheilt. Für was ist Jesus gestorben? Nicht aus Vergnügen. Und dann muss ich gesund handeln. Irgendetwas tun, was zu meiner Gesundheit ist. Für mich ist die Bekehrung, der Umkehr der Werte. Kehrt um, heißt es immer wieder in der Bibel. Kehrt um. Das, was du bisher nicht gemacht hast, das musst du jetzt nachholen. Da musst du dir Hausaufgaben machen. So, das heißt, gesund handeln. Du musst Gesundheit sehen und dann wirst du auch Gesundheit ernten. Und zwar von dem Moment, wo du dich bekehrst und erkennst, jetzt ist Schluss damit, musst du anfangen, Gesundheit zu sehen. Gesund. Und dann gesunde Gedanken, gesunde Reden, gesundes Handeln. Und du wirst dann ernten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Und Gott lässt sich nicht spotten, dass du nicht siehst und dann doch erntest. Das Gleiche gilt auch für Befreiung. Jesus hatte dich erlöst. Und jetzt musst du aus dem Gefängnis selber rausgehen. Die Ketten sind dir abgenommen, du bist frei. Und jetzt verlass deinen Sitzplatz, deine Ketten. Bricht die Macht der Sünde in deinem Leben. Und das ist deine Aufgabe. Was hat Jesus gesagt? Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist Erlösung. Jetzt geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Sündige nicht mehr. Ob es jetzt die Ehebrecherin war, ob es der Kranke war. Denn die Krankheiten kommen auch vom Sündigen. Weil man seinen Körper nicht schätzt. Denn dein Leib, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist für deinen Körper Gott verantwortlich. Und Gott wird dich eines Tages fragen, was hast du mit diesem Gefäß gemacht, das ich dir gegeben habe, wo ich deinen Geist und deine Seele gefüllt habe. Ja, auf das habe ich nicht geachtet. Das ist alles vergänglich und irdisch. Nein, zuerst einmal das Vergängliche. Es wird im Fleisch zuerst einmal die Dinge erlebt und erfahren. Und dann in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Das haben die alten Griechen gesagt. Das steht auch in der Bibel so ähnlich. So, sündig nicht mehr. Du darfst nicht mehr auf den Teufel hören. Dem Argen keinen Raum geben, dich nicht mehr ärgern. Das sind alles unsere Aufgaben. Ich muss aufhören, Mensch, ärgere dich nicht. Verstehst du, wenn du zurückgeschlagen wirst und wieder in deinen Ausgangsplatz zurück musst, ärgere dich nicht. Ich muss vergeben. Weißt du, Gott vergibt mir meine Schuld, aber jetzt muss ich meinem Schuldigen vergeben. Und erst dann, wenn ich ihm vergeben habe, funktioniert bei mir die Vergebung, nicht vorher. So, wer immer ein Ziel entgegenstrebt und das Ziel erleben will und das Ziel erreichen möchte, der durchlebt Wüsten, Engen, Anfechtung, Nöte, Versuchungen. Weißt du, der Teufel versucht dich permanent wieder zurückzuholen. Du hast innere Konflikte, bis du alle Dinge hinter dir gelassen hast. Und erst wenn du einen Dämon, einen Teufel, einen Satan gedemütigt hast, dann beugen sich auch die anderen. Aber solange du nicht widerstanden hast, nicht widersprochen hast, wird der Teufel immer wieder zu dir kommen und sagt, du, ich habe bei dir was noch verloren oder liegen gelassen, ich muss es abholen. Und immer wieder wird er kommen. Du darfst dem Argen keinen Raum geben, bis er dich endlich mal in Ruhe lässt. Du wirst nicht auf Anhieb sofort Frieden und Ruhe haben. Also die Ägypter, der Pharao hat die Israeliten nachgejagt. Sie sind ausgezogen, aber der Pharao war hinter ihnen her. Und zwar so massiv zugesetzt, dass die Leute fast verzweifelten. Du glaubst nicht, wie der Teufel hinter gläubige Menschen her ist, die in der Freiheit leben wollen, mit Gott leben wollen, geistlich sein möchten, glaubensvoll sein möchten, der ist hinter ihnen her. Dann versucht er mit Zweifel, diese riesige Staubwolke, dann links und rechts die Berge vor ihnen, das Meer. So, bei jeder Etappe, bei jeder Schwierigkeit, in jeder Station wächst du weiter, wird dein Horizont erweitert. So, die Wüste ist also wie ein Schulheft oder wie ein Buch, eine Lektion nach der anderen. Und so, wir lernen unsere Lektionen. Und wenn die eine Lektion durchgenommen wurde, die eine Lektion verstanden hast, dann kommt die nächste Lektion. Und so steigert sich das alles. Es ist ein weiter Weg vom engen Pfad, von den weltlichen Ablenkungen bis ins gelobte Land. Das ist ein weiter Weg. 40 Jahre sind die Israeliten unterwegs gewesen. Stell dir mal vor, praktisch ein ganzes Menschenleben. Das Endziel der Wüstenwanderung war die Überquerung des Jordans. Das war das Endziel der Wüstenwanderung, damit hört die Wüstenwanderung auf. Weißt du, erst nachdem sie den Jordan überquert haben, da kommen sie auf einen neuen Level, auf neue Ebene. Jetzt beginnt für sie das messianische Zeitalter. Jetzt haben sie Wüste und Ägypten hinter sich gelassen. Der Jordan ist eigentlich eine Wasserscheide zwischen Judäa und der Wüste. Aber jetzt noch etwas. Während du die Wüste durchqueren willst, da ist noch ein Feind da, das ist Amalek. Amalek ist so ein Bild für das Fleisch, dein Ego, deine Gefühle. Der Feind in der Wüste, das ist Amalek. Und der Amalek wird dich nicht durchlassen durch die Wüste, dass du die Lektionen lernst, die Gott dir geben möchte oder mit dir durchnehmen möchte. Der Amalek widersteht dein Leben lang. Du wirst ewig damit zu kämpfen haben. 5. Mose 8, Vers 15. Und ich habe dich geleitet durch die große, furchtbare Wüste. Und schau mal, was in der Wüste ist. Schlangen und Skorpione, lauter Dürre und kein Wasser. Und ich ließ Wasser aus dem harten Felsen hervorbrechen. Ich speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter überhaupt nichts gewusst haben. Auf dass er dich demütigt und versuchte, weil er dich erwählt hat. Weißt du, Gott demütigt und versucht einen, weil er uns erwählt hat, Leute. Und deshalb, wir müssen manchmal Demütigungen hinnehmen, dass wir wie der letzte Dreck behandelt werden. Das ist unser Widerstand. Weißt du, die Leute respektieren dich nicht. Ach, was wollt ihr Christen? Verstehst? Aber im Christlichen geht es nicht mit Gewalt wie im Islam, dass man die Leute köpft und sagt, jetzt wollen wir alles durchsetzen. Nein, da musst du sterben. Christen werden getötet. Und zwar, sie müssen ihr Leben aufgeben. Lies mal 5. Mose 6 bis 8. Hier wird das Leben in der Wüste geschildert. Und es wird auch begründet, warum wir in der Wüste leben sollen und müssen. Und was die Wüste von uns will. Die Wüste ist unser Erziehungsort. So, da machen wir die Kinderkrankheiten durch. Und jeder muss die Kinderkrankheit durchmachen. Wer einmal Ebola gehabt hat, der kriegt nicht mehr wieder. Verstehst? So, wer einmal Masern gehabt hat, wer, was weiß ich, diese Krankheiten gehabt hat, der kriegt das nicht mehr wieder. Dann ist er widerstandskräftig und widerstandsfähig. Die Wüste ist der Entwicklungsort für die Heiligen. Deshalb sind viele Heilige in die Wüste gegangen. Gott führt die Seinen in und durch die Wüste. Das mag komisch klingen, aber das ist der Platz, wo du wächst. Eigentlich nicht in einem wunderbaren Garten, bewässerten Garten, wo alles schön grün und saftig ist. Nein, in der Wüste, wo nichts wächst. Und jetzt musst du von etwas leben. Und jetzt musst du lernen, im Geist und im Glauben zu leben. In der Wüste entstehen die großen Dinge des Glaubens, der Religion. Alle Religionen fast sind in der Wüste irgendwo entstanden, im Verborgenen. Die Wüste ist der Ort der Zubereitung für etwas Großes. David sollte König werden und was musste David als erstes erleben? Er wurde wie ein Kaninchen durch die Wüste gejagt. Saul hat ihn verfolgt. Das ist dieser Amalek, der Saul verfolgt, denn David will nicht, dass er an die Macht kommt. Und er floh in der Wüste und dachte, hier bin ich sicher. Aber hier war er auch nicht sicher. Du bist nirgendwo sicher. Und jetzt musst du lernen, dich richtig durchzuschlagen. Im christlichen Leben ist es so wichtig, dass du lernst, dich durchzuschlagen. Nicht, dass du Leute andere schlägst, sondern dass du dich selber durchschlägst. Auf welche Art auch immer. In der Wüste kannst du nicht viel mitnehmen, nur dich selbst. Und jetzt musst du lernen, so wie ich gestern gesagt habe von Paulus, mich haben sie alle verlassen. Keiner stand mir bei meinem ersten Gerichtsverhandlung, hat er gesagt, niemand stand mir bei. Jetzt musst du lernen, sich selbst zu rechtfertigen, sich selbst für sich selber zu sprechen. Geschwister, und wir müssen lernen, uns selbst zu rechtfertigen. Und zwar vor uns selbst und vor Gott. Der ging gerechtfertigt von dann. Dieser Zöllner, der gebetet hat. Warum? Er wusste, meine Sünden sind vergeben. Ich habe Gott um Erbarmen gebeten. In meiner Bibel heißt es, wer seine Sünden bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Paulus war in der Wüste Arabiens. 3 Jahre lang nach seiner Beschreibung. Und dort hat er die großen Offenbarungen bekommen. Geschwister, in der Wüste kriegst du Erfahrungen und Offenbarungen, die du auf keine Bibelschule lernst. Auch nicht mal beim Gamaliel, Professor Gamaliel, wo er zu Füßen saß. Die Wüste, was passiert da? Lauter Durststrecken, Engpässe, Unpässlichkeiten, Schakale, wilde Tiere in der Wüste, ja. Rauheit und Wildheit. Und du musst lernen, mit dieser Rauheit und Wildheit umzugehen. Glaub doch nicht, dass man dich jetzt, nachdem du Christ bist, dass dir einen roten Teppich mal ausrollt, dass man dich mit Samthandschuhe behandelt. Nein. Mit Dornen und Disteln und Dornenkronen setzt man dir auf. Wüste, das ist der Schrecken für normalen Menschen. Einsamkeit, Unwegsamkeit, Härte, Auswegslosigkeit. Weiß nicht, wie es weitergeht. Und in der Wüste, und ich war bei den Beduinen einen Tag nur. Aber es war interessant, was ich dort bei den Beduinen gelernt habe. Weißt du, dieser alte Beduine sagte früher, heute haben wir Navi, aber früher die alten Beduinen, wir gingen nach den Sternen. Dann hieß es, geh bis zum Stern sowieso. Und wenn du dort angekommen bist, in dem Stern, zur linken oder zur rechten Stern sowieso, die haben die Sterne gekannt. Nicht wegen Horoskop. Nein, sie haben die Sterne gekannt, um sich an den Sternen zu orientieren. Und das ist so wichtig. Weißt du, die Verheißungen Gottes, du musst lernen, in der Wüste nach den Verheißungen Gottes zu gehen. Wenn du dort ankommst, bis zum Stern sowieso, nimm diesen Stern und dann geh zur linken oder zur rechten. Nimm die nächste Verheißung. Ich bin alle Tage bei euch, alle Zeit bei euch. Und dann so mit den Verheißungen zu leben. Abraham, Gott hat ihn mal rausgeführt. Zähl die Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 600. Da war es aus. Verstehst? So zahlreich wie Sterne am Himmel, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und das deutet auf die geistige Nachkommenschaft Abrahams. Das ist die Wüste. In der Wüste begegnest du Gott. Die Wüste ist auch der Platz, wo der Teufel ist. Dieser Hasael, dieser Dämon, der dort rausgetrieben wurde, dieser Bock. In der Wüste haust der Hasael. Verstehst? Also du begegnest Gott und dem Teufel in der Wüste leibhaftig. Die Wüste ist zuerst mal äußerlich ein Provisorium, aber da muss man durch. Man braucht sehr viel Erfahrung, wenn man die Wüste überleben will. Weißt du, und die Erfahrungen, die machst du, indem du jeden Tag auf die Verheißung Gottes schaust und wartest, was passiert jetzt? Ich denke nur an die Hagar. Die wurde von Abraham und Ismael rausgetrieben. Geh jetzt, Hagar, mit deinem Ismael und such dir deinen Weg. Und dann ist sie eine Weile gegangen. Sie hat Proviant gehabt für ein paar Tage. Und dann war ihr Wasser alle. Und dann sagt er, jetzt wird mein Sohn Ismael verdursten. Und was passiert? Sie weint und fleht und der Ismael hat Durst. Mama, ich will was trinken, zu trinken haben. Und sie weint und dann sagt Gott, Hagar, steh auf. Du liegst auf dem Brunnen. Du liegst auf der Quelle. Und das Wasser sprudelt. Aber du merkst nicht, weil du so mit dir beschäftigt bist. Steh auf, das Wasser ist hier. Und dann plötzlich bist du nachgegraben und da kam eine Quelle ans Tageslicht. Deshalb, wir liegen manchmal auf der Quelle und merken es nicht. Weil wir so mit unseren Problemen beschäftigt sind. Mein Ismael, meine Tochter, mein Sohn. Vergiss es. Gott sagt, hier unter dir ist die Quelle. Du liegst da drauf. Und viele schlafen da drauf und wissen nicht, was das Gott den Seinen im Schlaf gibt. Ja. Du brauchst Erfahrung in der Wüste. Nur in der Wüste wird man ein Überlebenskünstler. Oder im Dschungel. Kann man genau das Gleiche nehmen. Dort lernst du, mit den Dingen, was da ist, auszukommen. Wer die Wüste überlebt, der kann überall leben. Da kommt mit allem zurecht. Auch geistlich. Wer in der Wüste noch an Gott glauben kann, der kann auch später glauben. Wer in Schwierigkeiten Gott glauben kann, der kann nachher auch in anderen Situationen Gott vertrauen. Wer in der Wüste noch Gott vertraut, der kann immer und alle Zeit Gott vertrauen. Deshalb, in der Wüste werden die Grundwasserquellen angebohrt. Weißt du, da kamen sie gleich an eine Stelle, die hieß Elim, eine Station in der Wüste. Weißt du, Elim, was Schönes. Da waren Palmen da. Und das Interessante bei den Palmen ist, die Palmen lassen bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln, um ans Grundwasser zu kommen. Und das ist, was Gott in unserem Leben schenken möchte, dass jeder Gläubiger so eine Palme ist. Die Palme lässt bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln, um Wasser raufzuholen. Und bei Palmen ist noch etwas Interessantes. Die Palmen können sich beim Sturm biegen, aber die kommen wieder hoch. Und das ist auch, was ein Christ kann. Der kann im Sturm sich biegen bis fast zum Boden. Sie brechen nicht. Hab keine Angst vor Stürme, vor Schwierigkeiten und vor der Dürre, denn du bohrst dann Grundwasser an. So, wer die Wüste überlebt, wer in der Wüste noch Gott dient, der dient wirklich Gott. Also, wer von allen Geistern verlassen ist und so weiter und Gott anbetet, denkt Jesus. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, nicht vom Teufel. Viele Leute sagen, vom Teufel, nein, er wurde vom Teufel in der Wüste versucht. Aber der Heilige Geist nach der Taufe brachte Jesus in die Wüste. Und dort in der Wüste hat er ein Statement gesagt, und du Satan, du sollst Gott anbeten und ihn allein dienen. Und das lernst du in der Wüste, nur noch Gott anzubeten und Gott allein dienen. Wer in der Wüste noch predigen kann, der kann überall predigen. Wer in der Wüste beten kann, der kann überall beten. Also wer in der Wüste durchkommt, der kommt überall durch. Es gibt verschiedene Wüsten und eine Wüste ist draußen, aber ich möchte heute vorwiegend über die Wüste in uns sprechen. Weißt du, und Gott lässt zu, dass du Dürreperioden durchmachst in deinem geistlichen Leben. Heute sagt man Burnout. Weißt? Aber wir machen solche Situationen durch, wo wir enttäuscht, frustriert sind, wie Paulus gestern in der Predigt, wie mir groß geworden ist. Ich stand ganz allein bei meinem Richter und die haben mich auf den Kaiser berufen, aber was kann der mir Großes geben? Weißt du, wir sind in einer Gegend, in einer Welt, wo die Menschen uns nicht verstehen, das ist Wüste, nicht verstanden werden, einsam sein, anonym sein, keiner kennt dich. Die Wüste ist jener Ort, wo man nur zu Gott beten kann und sonst gar nichts, wo höchstens Selbstgespräche führen, wo niemand zu einem hinkommt, wo man, wenn man völlig allein ist, erschöpft ist, da kann niemand erste Hilfe rufen oder Pastor rufen, nein, da musst du selber rufen oder dir selber helfen. Und Geschwister, was ich lernen muss in meinem geistlichen Leben, hilf dir selbst. Vertrau dir selbst. Und dann vertrau Gott. Und dann verlass dich auf den Herrn. Und dann, aber zuerst muss ich mich selbst verteidigen. Zuerst muss ich selbst kämpfen. Zuerst muss ich für mich selber reden. Und während ich für mich selber rede, fängt Gott durch mich zu reden. Das ist das, was ich erlebt habe. Das ist meine persönliche Erfahrung. Da, wo es niemand gibt, mit dem ich meine Gefühle teilen kann, teile ich mit mir selber meine Gefühle. Und sage, Gott, ich lobe dich, ich preise dich, ich verstehe dich nicht, aber du bist da. Du hast Himmel und Erde gemacht. Auch die Wüste ist deine Händewerk. Die war auch mal saftig und grün. Nur da hat sich der Wasserspiegel sich gesenkt. Wenn du einmal so richtig froh oder sehr traurig bist, weißt du, dann weißt du, was Wüste ist. Weißt du, unten kein Mensch da, niemand kümmert sich um mich. Wüste in uns ist schlimmer als die Wüste draußen. Die Wüste draußen, da können die Leute noch helfen und beistehen und trösten. Aber wenn dein Herz gefühlslos ist, ohne Hoffnung, jetzt kämpfe ich schon die ganze Zeit und passiert nichts. Das ist alles ausgebrannt, ausgetrocknet. Warum gelingt es mir nicht? Weißt du, es wird dir gelingen, aber wenn du dich löst, wenn du in die Wüste gehst, leg ab dein Mobiltelefon und dein Radio und deine CD-Player, leg alles zurück, nimm das nicht mit, geh nur allein mit dir und deinem Gott und werde stille. Weißt du, wir müssen auch abschalten und ausschalten lernen. Viele finden den Knopf nicht und dann machen sie sich Sorgen. Sie haben Angst, sich der Wüste zu stellen. Deshalb wird es überspielt. Und zwar mit Disco-Musik und noch so laut wie möglich, dass du ja die Gedanken, die in dir hochkommen, dass du sie nicht hörst. Aber Gott will, dass du in dir hineinhorchst. In der Wüste spricht Gott zu uns und offenbart sich. Die Natur verträgt keine Leere. So. Die Natur verträgt keine Leere. Da muss immer was los sein. Da muss immer Action sein. Auch der Mensch fürchte sich vor der Leere, aber Gott will uns begegnen in der Leere, in der Stille, in der Einsamkeit. Und da, wo du vollkommen leer bist, beginnt Gott, dich zu füllen, dich zu beschenken, dich zu segnen. Erst, wenn du ganz leer bist, die meisten sind gar nicht leer, die haben noch so viel im Kopf, so viele Möglichkeiten. Die meisten Christen lassen sich immer noch eine Hintertür offen. Also wenn das nicht funktioniert, ich habe um die Ecke noch eine Gemeinde oder noch einen Rechtsanwalt oder noch einen Arzt oder noch eine Therapiestelle oder noch, was weiß ich, irgendein Helfer, wenn das nicht klappt. Aber weißt du, Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und das ist für mich ganz toll. die keinen Helfer mehr haben. Je leerer wir sind, desto mehr offenbart sich Gott in uns. Wie heißt es in der ersten Seligpreisung? Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Erst wenn wir so richtig geistlich arm sind, alles verkauft, alles verschenkt haben, alles aufgegeben haben, alles verlassen haben, und jetzt fange ich mit Gott an. Je mehr die Kommunikationsmittel heutzutage zunehmen, desto mehr nimmt die wahre Kommunikation ab, die Kommunikation mit Gott und mit sich selber und mit den anderen. Und das ist eine Dreierbeziehung. Das Fernsehen versucht, das Vakuum unserer Seele zu füllen, durch Unterhaltung, durch Spannung, anstatt durch Entspannung. Und Gott wartet auf dich in der Wüste. Er sagt, ich bin bei dir in der Wüste. Moses, du musst rauskommen, bring Israel mit. In der Wüste will ich dir begegnen. Die Wüste ist der Ort, wo wir erneuert werden, wo Gott anfängt, zu uns zu reden, wo sein neues Volk entsteht, der neue Mensch entsteht. In der Wüste wirst du geformt und geprägt und gebrannt. Es ist genau so. Weißt du, du bekehrst dich, das ist wie der Töpfer, der formt dich, das Gefäß ist geformt und jetzt kommt es in den Backofen. In der Wüste wirst du gebacken, getrocknet. Und da bekommst du erst Stabilität, Substanz, in der Wüste erst. Hier beginnt das Abenteuer des Volkes Gottes. Hier bringt Gott die Seinen wieder zu dem zurück, was er aus ihrem Leben machen wollte. Hier drückt er sie ganz nah und sagt, mein Kind, ich bin bei dir, alle Tage, auch in der Wüste, auch in der Einöde, auch in der Leere. Hier nimmt Gott sich die Seinen ganz persönlich vor. An Moses. Ich denke nur, wo wurde er berufen? In der Wüste Midian? Irgendwo da auf der Halbinsel Sinai? Plötzlich, weißt du, da bist du nicht mehr so hektisch und so schnell. Der Busch brennt. Na ja, was ist das? Vergiss es. Verstehst? Und dann brennt er. Also es ist schon Nachmittag. Es müsste schon alles verheizt sein. Aber das ist immer noch nicht verheizt. Weißt du, in der Wüste wirst du ruhig und gelassen. Da ist nicht die Hektik. So viele Leute wollen alles auf einmal erleben. Bekehrung, Wiedergeburt, Geistestaufe, Himmelfahrt. Die wollen alles auf einmal. Nein, das ist ein Fehler bei vielen Christen. Gott lässt sich Zeit. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Hier in der Wüste wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. Hier werden Kinder Gottes zu Kinder Gottes. Moses! So ruft der Herr, als er ganz nahe kommt. Gott lockt uns durch die Wüste zu sich, durch diesen brennenden Busch. Die Wüste ist der Ort der Selbstprüfung, der Gottesprüfung. Da stellt sich raus, was Gott kann und was du kannst. Und was du nicht kannst und was Gott nicht kann und nicht tut. Hier erlebst du die Gegenwart Gottes in der Wüste, in der Einöde. Zwischen diesen Felsen, wo der Amalek da ist, der Feind, der nur lauert, dass du jetzt vorkommst. Aber hier wirst du vom Himmel versorgt. Und das ist das Schöne. In der Wüste wirst du vom Himmel versorgt, übernatürlich versorgt. Gott trägt die Seinen durch in den Krisenstunden. Die Wüste war mal eine blühende Landschaft, aber Gott erlaubt, dass diese blühenden Landschaft jetzt mal veröden. In deiner Umgebung so vieles untergeht, so vieles kaputt ist. Und jetzt wird das alles regeneriert, wiederhergestellt. Je mehr du dich Gott hingibst, 5. Mose 8, Vers 2, vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Vergesst nicht, um euren Trotz zu brechen. Weißt du, Gott arbeitet an unserem Trotzkopf. Weißt du, du hast nicht Hörner wie ein Bock, aber du bist trotzig, dein Herz ist trotzig, deine Seele bockt und sagt, nein, Herr, das kann nicht wahr sein. Und Gott will unser Herz prüfen hier, wenn ich weiterlese, um zu sehen, ob ihr in seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Gott stellt schon in der Wüste fest, ob wir ihm folgen werden oder nicht. Weiter, um euren Trotz zu brechen, ließ er euch hungern. Du sagst, warum lässt das Gott mir zu, dass ich das alles durchmachen muss? Um uns zu prüfen, glaubst du immer noch? Vertraust du immer mir noch? Liebst du mich immer noch? Gehst du immer noch? Unterstützt du immer das Werk Gottes? Predigst du immer noch? Betest du immer noch? Singst du immer noch? Gott lässt uns hungern. Er lässt uns Durst erleben. verzagen, dass wir verzagen. Dann aber gab er euch Manna zu essen. Er lässt uns zuerst hungern, damit wir himmlisches Brot bekommen. Geistliches Brot, göttliches Brot, Engelbrot. Aber dann gab er euch Manna zu essen, vor denen ihr und eure Vorfahren überhaupt nichts gewusst haben. Damit wollte er euch zeigen, dass es nicht Brot sein muss, wovon der Mensch lebt, sondern von allem, was Gott euch gibt durch sein Wort. Die ganzen 40 Jahre lang hat er eure Kleider nicht zerreißen lassen und ihr habt keine wunden Füße bekommen und die Schuhe nicht durchgelaufen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den richtigen Weg gebracht hat, wie ein Vater sein Kind erzieht. So, Gott erzieht uns in der Wüste auf seine Art und Weise. Das ist Gottes Kindergarten, Grundschule. Dort erzieht er das Sein wie ein Vater sein Kind. Darum folgt seinem Befehl, bleibt auf dem Weg, dass er euch weist, und nehmt seine Weisungen ernst, heißt es hier weiter, 5. Mose 8. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und wundervolles Land bringen. Bleibt auf dem Weg, bleibt in der Wüste, bis ihr zum Jordan kommt. In Wüstenzeiten darf man immer wieder mit der Gegenwart Gottes rechnen, mit dem offenen Himmel, mit Gebetserhörungen. Wenn du in der Wüste bist, erlebst du viele Gebetserhörungen, Heilungen, Befreiungen. Du erlebst wundersame Dinge in der Wüste. Das erlebst du im Kana nicht. Da musst du selber kämpfen und strampeln. Selber hingehen. In der Wüste versorgt dich der Herr. Du musst nur morgens aufstehen und deine Brötchen holen. Dein Manna. Ja. In Wüstenzeiten erfahren wir Gott. Erleben wir die Tiefen Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. In der Wüste hast du zwei Möglichkeiten, entweder Versorgung oder Verzweiflung. Versorgung oder Verzweiflung. So, was sind deine Wüstenerfahrungen, wenn du jetzt so mitdenkst und mitgehst? Vielleicht bekommst du welche Gedanken. Und Jesaja 55, Vers 8 und folgende Verse, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Deshalb, wir finden Gottes Weg in der Wüste, da ist keine Landkarte da, kein Stadtplan, kein Navi. Aber du merkst, hier ist das Leben anders. Hier wird anders gelebt, anders geredet, anders gedacht. Wir sind gewohnt, immer in geraden Linien zu denken. Feste Punkte von A nach B. Aber bei Gott geht es nicht so. Weißt du, wir denken immer von Punkt zu Punkt, vom Start zum Ziel. Aber Gott führt uns nicht so, sondern Gott führt uns manchmal zickzack. Die Wüste ist ganz anders. Du umgehst die Feinde unter Umständen. In der Wüste ist Israel im Kreis gezogen und nicht in geraden Linien. Und manchmal auch in deinem Leben. Ja, da war ich schon gestern, letzte Woche war ich schon hier. Ich habe das durchgemacht. Und Gott will, dass du wieder da anknüpfst, wo er zum letzten Mal bei dir war und mit dir war. Und das Leben mit Gott und mit Christus ist ein Kreis. Es geht alles um Jesus. Jesus ist die Mitte, das Zentrum. Und dann lernst du immer im Kreis mit dem Herrn zu gehen und immer wieder dort anzukommen und dem Herrn wieder ganz neu begegnen. Im Kreis gibt es keinen Anfang und kein Ende. So führt uns Gott im Kreis. Bei Gott passieren vieles nebeneinander, nacheinander, so spontan. Es begab sich, manchmal sogar durcheinander. Aber was soll das alles bringen? Verstehst du es? So durcheinander, chaotisch. Nein, Gott ist kein Chaot, sondern Gott ist ein Meister. Ich werde nie vergessen, meine Oma konnte, Frauen können mehrere Dinge auf einmal machen. Meine Oma konnte lesen, die konnte essen, die konnte auf die Kinder aufpassen und die konnte stricken. Und konnte also vieles auf einmal. Ich denke, 3, 4, 5 Sachen konnte sie auf einmal. So, und dann gestrickt. Und ich habe mal zugeguckt, was die Oma strickt. Die wollte, glaube ich, mir einen Pullover stricken. Und denke ich, Oma, diesen Pullover werde ich nie und nimmer anziehen. Alles so chaotisch, so durcheinander. Also kein Stil, weißt du, keine nix. Dann sagt die Oma, warte, bis es fertig ist. Und dann wird es ausgekehrt, die andere Seite. Und dann wirst du dich darüber freuen. Und so war es auch. Weißt du, die Rückseite. Und was du jetzt erlebst, so dieses Durcheinander, das ganze Chaos, das ist die Rückseite. Und das Ding wird einmal ausgekehrt. Und dann wirst du sehen, ein wunderbares Muster, ein wunderbares Strickmuster entsteht dabei raus. Und nicht ein Durcheinander. Deshalb, fürchte dich nicht vor Durcheinander, auch in deinem persönlichen Leben, wenn es auf und runter geht. Ich sage dir die Wahrheit. Ich spreche aus Erfahrung. Im christlichen Leben geht es drunter und drüber. Und du sagst, ja, wie bitte? Ist Gott nicht ein Gott der Ordnung? Auch hier gilt ein anderes Ordnungsgesetz. Ein höheres Ordnungsgesetz, das Gesetz Gottes. Und er beherrscht das Chaos, unser Gott im Himmel. Bei Gott passiert also vieles nebeneinander, miteinander. Bei Gott kannst du nicht im Zusammenhang denken mit Zeit und Raum. Weißt du, heute das und morgen jenes. Gott, du kannst Gott mit Zeit nicht beeinflussen. Wenn er sagt heute, das kannst du sein in 500 Jahren. Weil Gott alles ewig ist. Gott hat keinen Zeitbegriff. Er ist zeitlos. So. Und das stellt uns vor einem ganz großen Problem. Das ist die Wüste. Weißt du, er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Und was erlebst du? Verlassenheit. Ich werde bei dir sein alle Tage. Und was ist? Bei Gott gibt es gar keine Tage. Kein Gestern, kein Heute und kein Morgen. Bei ihm ist alles jetzt. Alles ewig. Das ist bei Gott. Und ich bin bei euch, bei dir alle Tage. Gott kann sprechen in unser Leben hinein. Und es passiert zur Stunde Gottes, wenn es soweit ist, wenn die Sache reif ist. Und wir denken, das muss ja sofort sein. Der Herr hat doch geredet, ich habe doch ein prophetisches Wort von Gott bekommen. Der Herr hat mir durch die Bibel gesprochen. Das passiert nicht. Da vergehen 20 Jahre womöglich, weil wir in Linien denken, auf unserer Zeitschiene, nach unserem Rhythmus. Gott hat einen ganz anderen Takt. Bei ihm ist alles Ewigkeit. Und er misst nach ganz anderen Zeitmaß. Für den Menschen ist die Zeit gegeben, Sonne, Mond und Sterne. Aber Gott braucht das nicht. Gott ist ein ewiger Gott und bei ihm ist alles jetzt. Aber das dauert so lang, Geschwister, so lang. Er misst nur, und weißt du, was Gott misst? Er misst den Wachstum, die Frucht, die Reife, die Vollendung. Das ist, worauf er achtet. Ob wir mit unserem Trotz fertig werden. Nein, Herr. Weißt du, dieses Trotz, du sollst dem Teufel Nein sagen, aber nicht dem lieben Gott gegenüber. Und das war einer der Sünden, der Luzifer beging. Wachstum ist immer, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was sehr schmerzlich ist, Wachstum ist immer mit dem Tod verbunden. Das Weizenkorn muss zuerst sterben, bevor es aufgeht, bevor es Frucht bringt. Und wir fragen immer so wie die Kinder, wie lange dauert das noch? Wann sind wir dort? Wie lange dauert das noch? Wir fragen es immer wieder, wann bekomme ich das? Du hast doch verheißen, versprochen. Wann darf ich das tun? Und Gott sagt, wenn du so weit bist, wenn du gestorben bist. Und in der Wüste lernen wir das Sterben. Es ist hart, aber es ist wahr. Du bekommst das, wenn du gestorben bist. Und wann bin ich gestorben? Wenn es nichts mehr geht. Abraham und Sarah, ihr Leib war erstorben, steht in der Bibel. Erst dann kam Isaac, als sie sich aufgegeben haben. Als sie nichts mehr erwartet haben. Also bei uns wird nichts mehr passieren. Als sein Leib erstorben war, als er nicht mehr zeugungsfähig war und Sarah nicht mehr gebärfähig war, als er an die Grenze kam, es geht nicht mehr, dann bist du reif für das Wunder Gottes. Weißt, du kannst nicht der Amen sagen, aber es ist so. Bis wir nicht mehr können, erst dann beginnt Gott. Wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, wir werden also in die Wüste geführt, hinausgeführt, um zu sterben. Und erst, wenn die Welt dir abgestorben ist, wenn du von der Welt nichts mehr erwartest und die Welt nichts mehr von dir, wenn du siehst, es ist alles wertlos. Das ganze irdische Klimbim ist alles nur vergänglich, nichtig. Es interessiert uns nicht mehr. Weißt du, in der Wüste interessierst du nicht mehr für die Schönheit Ägyptens, was Moses dort lernte, abzusagen. Da bleibt dir nur noch Gott übrig. Und er fängt an, dich dazu belehren. Erst wenn du nichts mehr weißt, beginnt er seine Lektionen dir mitzuteilen. In der Wüste lernst du Gott vertrauen, auf einer ganz anderen Ebene, da ist nichts da. Und doch plötzlich ist ein Engel da und sagt, Hagar, du liegst auf der Quelle, mach die Augen auf. Und plötzlich siehst du Dinge. In der Wüste erblickst du Gottes Wege, bekommst Einblick in die Wege Gottes, wie Gott arbeitet. Siehst seine Möglichkeiten, siehst seine Gedanken. Und erst wenn du reif bist, beginnt der Lehrer dich zu belehren. Erst wenn du soweit bist, wenn du erwachsen bist, ausgewachsen bist, wenn du verstehst, was das alles soll, beginnt Gott zu handeln. Wenn wir Gottes Plan wissen, und seine Arbeitsweise wissen, ich muss sterben, bevor ich sterbe. Dann werde ich leben, wenn ich sterbe. Verstehst du? Dann kann ich ganz ruhig und gelassen sein. Ja, Gott hat seine Methoden, seine Vision von meinem Leben, seinen Plan, seinen Willen. Wer Gott nicht versteht und in der Wüste hineinkommt, auch wie auch immer, auch nur ein Fußbreit, wer Gott nicht versteht, der gerät in Verzweiflung, in Frustration, verliert den Verstand. Wenn du nicht vorbereitet bist und plötzlich wirst du da hineingeworfen in die Wüste, aus welchem Grund auch immer, bekommst du furchtbare Angst, gerätst in Anfechtungen, dann siehst du lauter Dämonen und lauter Geister, fängst an zu spinnen. Weißt du, dann glaubst du, Gott hat mich vergessen, alle Geister haben mich verlassen. Das ist, wenn du reingeworfen wirst ohne Vorbereitung in die Wüste, in dein Problemleben. Gott kennt sich in der Wüste gut aus. Er ist auch der Herr der Wüste. Und du musst wissen, er ist alle Zeit bei mir. An allen Orten ist er bei mir. An allen Orten, auch in der Wüste. Und Gott nimmt sich für unsere Reife sehr viel Zeit. Mehr als nötig manchmal. Nimmt sich so viel Zeit. Und seine Testmethode ist, er drückt uns. Das ist Wüste. Drück mal die Tomate und du wirst sehen, was mit dir passiert. Druck ist Gottes Testmethode in unserem Leben. Druck. Wie reagierst du unter Druck? Kannst du es aushalten? Kannst du es vertragen? Kannst du es verkraften? Bist du belastbar? Bist du robust genug? Wie gehen wir mit Druck um? Das ist Wüste. Wenn du deine Wüste überlebst, diesen Druck überlebst, was jetzt auf dein Leben zukommt, kein Geld, keine Arbeit, keine Freunde, keine Gesundheit. Wir wollen gesegnet werden, aber ohne Prüfungen, ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Anfechtung und auf jeden Fall ohne Opfer. Aber Gott ist mit uns auf allen Wegen, auch auf den schwierigen Wegen. Weißt du, es sieht nicht so gut aus von der Rückseite, aber warte mal, bis du an Jordan kommst. Und dann ist das Land ausgeräumt für dich. Da ist alles parat, alles fertig. Du musst nur noch hingehen und einfach die Städte einnehmen. Wenn wir bereit sind, mit Widersprüchen zu leben, wird die Wüste für uns keine Wüste mehr sein. Christen müssen lernen, mit Widerspruch zu leben. Genau das Gegenteil passiert. Und danke Gott, wenn das Gegenteil passiert, dann weißt du, Gott ist hier mit im Spiel. Du musst alles übers Kreuz sehen. Ich war mit Freunden in Schweden und da hat gesagt, heute werden wir segeln gehen. Und da habe ich gesagt, ich habe mich gefreut, wir sind segeln gegangen. Aber wir haben Gegenwind gehabt. Ich habe gesagt, Bruder, heute werden wir nie aus dem Hafen rauskommen. Dann sagt er, kein Problem, wir werden die Segeln kreuzen. Wir werden die Segeln kreuzen. Und wir sind rausgefegt aus dem Hafen. Die Segeln müssen gekreuzt werden. Du musst lernen, mit dem Kreuz umzugehen, mit Widersprüchen umzugehen, mit dem Gegenteil zu leben. Mit Leiden, Schwierigkeiten, Trübsal und was da Paulus uns alles da noch vorliest. Aber wir mögen keine Widersprüche. Niemand will freiwillig in die Wüste hinausgehen. Aber gerade dort in der Wüste begegnet uns Gott. Und dort sind wir ganz auf Gott angewiesen, dort lernen wir, Gott zu vertrauen, da hören wir auch Gott. Ich war in der Wüste Juda und habe mich von meiner Gruppe abgesetzt. Ich wollte eine Mulde in der Wüste suchen und mal eine halbe Stunde dort in der Wüste mal sich hinsetzen und du, da hörst du deinen Puls plötzlich. Dein Herz, da ist kein Vogel da, nix, aber du spürst dein Herz und du verstehst plötzlich dein Herz, dein Pulsschlag. Und das ist was Schönes, die Wüste. Also ich wünsche Wüstenerfahrungen euch, und zwar im Äußeren wie auch im Inneren. Gerade in der Wüste wirst du von Gott abhängig. Im Psalm 46, um uns herum ist Aufruhr, heißt es, die Hölle tobt, ist Krieg und die Erde bebt. Vielleicht kann es schneller gehen, als wir denken manchmal. Doch wir dürfen ganz ruhig sein, denn Gott ist eine feste Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. In der Wüste weißt du, Gott hat alles unter Kontrolle. Mein ganzes Leben, mein ganzes Dasein. Obwohl die ganze Wüste Angst und Panik verbreitet, man verzweifelt wird, ich überlebe mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe. Meine Wüste. Wenn du einmal in der Wüste warst, dann sind die Menschen für dich gestorben. Bitte versteh mich richtig. Weißt du, wir brauchen Menschen, wir sollen Menschen dienen. Aber du kannst erst Menschen dienen, wenn du von den Toten auferstehst. Wenn du aus der Wüste kommst und sagst, ich habe die Wüste überlebt, das Grab überlebt, ich bin gestorben, bevor ich gestorben bin. Jesus sagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, oder nimmt das Kreuz auf sich und folgt mir nach, wer das nicht erlebt, der kann mir gar nicht dienen. Der soll täglich sein Kreuz auf sich nehmen, der muss täglich sterben. Wenn du einmal in der Wüste warst, dann brauchst du nicht mehr den Applaus der Leute, ihre Zustimmung. Verstehst du, du brauchst nicht mehr ihr Kopfnicken. Du bist innerlich unabhängig. In einer Sendung, einmal verstehen Sie Spaß, da war ein Künstler, wurde eingeladen und der sollte was da singen, also eine Opera oder was vortragen und war ein bekannter Sänger. Und die haben ausgemacht, dass wenn der anfängt zu singen, dass einer nach dem anderen rausgeht. Verstehst du, wie reagiert er, wenn alle einer nach dem anderen rausgeht und nur noch der, glaube ich, Felix war das, nur der ist sitzen geblieben und der hat aber einfach weitergesungen, der hat weitergemacht, der hat sich nicht abhalten lassen von dem Applaus. Weißt du, das sind Künstler, die weitermachen, ob jemand zuhört oder nicht zuhört, ob sie Gage bekommen oder keine Gage bekommen. Einfach Gott dienen, Menschen dienen, aber das kannst du nur, wenn du aus der Wüste kommst, da bist du nicht mehr davon abhängig. Weißt du, dann, du singst, das ist mein Beruf, das ist meine Aufgabe. Ich predige, das ist meine Aufgabe. Du als Christ, du betest, das ist deine Aufgabe. Dann versuchst du nicht mehr, den Leuten zu gefallen und wartest nicht, bis ein Applaus kommt. Du weißt, ich bin perfekt, ich mache meine Arbeit gut. Und die Menschen können dich nicht mehr beeinflussen, dass einer nach dem anderen rausgeht, verstehst du, und der Saat sich immer mehr leert, dann bist du anders motiviert, weil du aus der Wüste kommst. Und ich finde, es ist ganz wichtig in unserem geistlichen Leben, dass wir nicht mehr auf die Menschen schauen, wer ist da, wer predigt heute, was passiert heute. Du hast ein ganz anderes Verhältnis zu dir selbst. Es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, wir müssen ein ganz anderes Verhältnis zu uns selbst kriegen. Ich mag nicht, weißt du, dieses schnelle Sandwich-Verfahren, da McDonalds-Verfahren mit Christen, Hand aufgelegt, Lob und Dank, du bist frei, du bist geheilt. Nein, Heilung ist ein Prozess. Die Tage liefen Sendungen von charismatischen Christen in ARD und was weiß ich welche Sendungen, sehr negativ. Warum? Und weil die Leute so schnell Wunder versprochen wurden. Du bist frei von deinen Vorfahren Sünden, du bist frei von Homosexualität, du bist frei von dem und dem. Aber die Leute sind nicht frei. Das ist eine Arbeit an sich selber, um frei zu werden von Homosexualität, von Alkoholsucht oder von negativen Gedanken von Vorfahren, das ist eine Arbeit an sich selbst und da brauchst du dein Leben lang. Dann brauchst du dein Leben lang. Aber viele Menschen möchten schnell geheilt werden. Selbst wenn man dir ein neues Herz einpflanzt, trotzdem muss das alles noch anwachsen, muss der Körper wieder das neue Herz annehmen und es braucht seine Zeit, bis das alles so verwachsen ist, wie es verwachsen sein sollte. So, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu dir selber, zur Welt, zum Leben. Und in der Wüste hast du ein ganz anderes Verhältnis zum Wasser. Da bist du dankbar für jeden Tropfen Wasser. Da freust du dich. In der Wüste beginnst du den Unsichtbaren zu sehen, beginnst mit Gott zu reden. Zuerst sind es Selbstgespräche, aber dann werden innere Gespräche, Gespräche mit Gott. Dann nimmst du den wahr, den man gar nicht wahrnehmen kann, den lebendigen Gott. Und plötzlich erlebst du die Realität des Geistes. Bisher im natürlichen Leben laufen wir immer nur Fata Morganas nach. Denken ganz schnell, dort ist es. Aber nein, dort ist es nicht. In der Wüste bekommst du eine ganz neue Denkweise, ganz neue Orientierung, ein ganz anderes Gottesbild. Und da stellt es alles in den Schatten, was bisher war, weil du Gott begegnet bist. Gott hat mit mir gesprochen, konnte Moses sagen, er ist mir erschienen, ich weiß nicht, wie er heißt. Und ich habe gefragt, lieber Gott, wie heißt du? Weißt du, aber dann hat er den Namen Gottes offenbar bekommen. Zum ersten Mal bekommt er die Offenbarung des Namens Gottes. Ich bin der, ich bin. Ich bin der Daseinende. Eine ganz neue Offenbarung. Ich bin immer der, der ich bin. Das ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Paulus in der Wüste Arabiens, Galater Kapitel 1, Vers 17, hat große Offenbarungen dort in der Wüste bekommen. Ohne Zutun von Menschen. Ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Wenn du in der Wüste bist, besprichst du dich nicht mehr mit Fleisch und Blut. Die Menschen haben dir nichts mehr zu sagen. Du bist allein mit Gott. Da kommst du aus der Routinearbeit raus. bist um dir jetzt still geworden. Hier hörst du dein Herz und die Stimme Gottes. Hier redet Gott zu dir anders, freundlich. In der Wüste, da hast du nichts zu verlieren und Gott auch nichts. Verstehst du, da redet er freundlich? Die Wüste ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Wie heißt es weiter in 5. Mose 8, Vers 12? Werde nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr genug zu essen habt und in schönen Häusern wohnt. Weißt du, hier wirst du vorbereitet. Bedenke, wo du herkommst. Was du alles schon vorher durchgemacht hast. Wer einmal gehungert hat, der fängt an zu schätzen, was Brot ist. Der schmeißt nicht mehr Nahrungsmittel einfach weg. Bedenkt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und euer aller Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott, der euch hier durchgebracht hat durch diese Wüste. Weißt du, Gott führt uns diese krummen Wege, schwierigen Wege, diese Durchstrecken, damit wir Gott nicht mehr vergessen. Das habe ich alles hinter mir. Da hat mir Gott geholfen. Und ich bin dankbar für die Führung Gottes jetzt, dass ich Überfluss habe, dass ich Gesundheit habe, dass ich Erfolg habe. Dann steigt das dir nicht im Kopf. Bei vielen Leuten steigt das im Kopf. Der Erfolg, der Sieg und der Segen. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Er hat euch beschützt in der großen, gefährlichen Wüste, wo giftige Schlangen, Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und nirgends einen Tropfen Wasser gibt. Aus den härtesten Felsen ließ er euch Quellen entspringen. Mittendrin in der Wüste gab er euch Manna zu essen. Vergesst Gott nicht. Weißt du, in die Wüste brennt etwas ein in dir. Dann trägst du das Brandmal Gottes in dir. Er ließ euch Hunger und Durst leiden. Vergesst ihn nicht. Und lasst euch nicht einfallen und sagen, das alles haben wir selbst geschaffen. Das ist nämlich das, was der Mensch gerne macht. Das habe ich mir aufgebaut. Das habe ich erreicht. Das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer eigenen Hände Arbeit haben wir den Wohlstand geschaffen. In der Wüste bist du von Gott voll abhängig und da bildest du dir nichts mehr ein. Alles ist Gnade. Und das ist, was man in der Wüste erlebt. Gnade, alles ist Gnade. Hier rücken wir mit Gott etwas enger zusammen in der Wüste. Und wenn du danach herauskommst, solltest du das bleiben, was du in der Wüste geworden bist. Dort hast du Gott erlebt. Dort hat Gott dich geführt. Du hast dem Teufel widerstanden. Wie heißt es von Jesus, als der Herr Jesus dem Teufel widerstand? Und der Satan verließ ihn für eine Weile. Nicht für immer. Nachher im Garten Gethsemane kam er nochmals. Aber als er hier widerstanden hat, der Teufel ließ ihn in Ruhe. Solange du nicht widerstanden hast, solange du den Bösen nicht überwunden hast, die Sünde nicht überwunden hast, die Macht der Sünde nicht gebrochen hast, wirst du keine Ruhe haben. Wirst immer wieder hochkommen. Du fragst, wie lange muss ich noch in der Wüste sein? Wüstenzeiten dauern länger manchmal, als wir denken. Für uns kommt es so lange vor. Aber es ist ein wunderbarer Ort, wo Gott uns zubereitet, wo Gott uns stärkt, wo Gott uns durchbringt. Weißt du, Gott trägt uns durch. Gott beschützt mit der Wolkensäule und der Feuersäule das Volk Gottes. Die Wüste ist der Ort der Führung. Erlebst übernatürliche Führung. Weißt du, plötzlich heißt es, nein, gehst nicht hier, hier ist es gefährlich. Die Wüste ist gefährlich. Das sind Löcher. Plötzlich gehst rein und du sackst ab. Kannst nicht einfach so dir nichts, mir nichts gehen. Du musst also schon geführt werden und du musst ein guter, erfahrener Wüstenmensch sein, dass du nicht in Gefahr gerätst. Und deshalb brauchst du diese übersinnliche, übernatürliche Leitung des Heiligen Geistes, dass du nicht in jedes Loch reintappst. Die Wüste ist der Ort der Scheidung und der Entscheidung, des Kampfes und des Sieges. Die nimmt dir alle deine Sicherheiten. Hier wird dein Glaube geprüft. Hier genießen wir die Segnung Gottes auf der einen Seite, aber hier müssen wir auch hart kämpfen. Hier werden wir von übernatürlicher Gnade Gottes geführt durch die Wolkensäule. Hier haben wir Orientierung, aber wenn wir die Wolkensäule verlassen und sagen, nö, ich gehe meinen Weg, dann werden wir verlieren. Hier lernen wir täglich an Gottes Versorgung zu glauben. Täglich mein Manna aufzulesen. So viele Christen, die möchten alles auf einmal so viel haben. Und das haben die Israeliten auch getan. Für ganze Woche haben sie eingesammelt. Und dann haben sie Ungeziefer gekriegt. Und viele Christen, die möchten alles auf einmal. Und sie kriegen Ungeziefer. Und weißt du, was Ungeziefer ist? Dämonen. Böse Geister. Das, was einem Segen sein sollte, wird einem zum Fluch. Plötzlich krabbelt alles rum. Deshalb nimm nicht zu viel. Sei sparsam für heute. Das, was du für heute brauchst. Und Gott gibt uns täglich unser Brot. Im Vater unser heißt es täglich. Jeden Tag musst du neu von Gott Impulse bekommen, neue Inspirationen bekommen. Und das, was heute wichtig ist, das würde dir sagen, jeder Tag hat seine eigene Plage. Quäle dich für morgen und übermorgen. In der Wüste lernst du, deine Fähigkeiten, deine Gaben einzusetzen. Da lernst du, nüchtern zu bleiben, klaren Kopf zu behalten, nicht, dass dir der Verstand durchbrennt. Weißt du, in Ägypten, da war alles geregelt. Hier ist nichts geregelt. Und jetzt musst du lernen, ohne Regeln zu leben. Durch die Gnade Gottes. Alle Großen hatten Wüstenerfahrungen, besonders in der Wüste. Dort sind sie gereift. Dort sind sie das geworden, was die Frucht des Lebens ausgemacht hat. So leget ab. Dies und jenes. In der Wüste hat Gott sein Volk versteckt, durchgebracht. Da will keiner hin. Und dort bewahrt dich der Herr in der Wildnis. Das ist der Ort, die Einöde, voller Geröll vielleicht. Aber in der Wüste kannst du durchkommen. Die Teststrecke deines Lebens. Die Israeliten haben da nicht lange durchgehalten. Nach 3 Tagen haben sie gemurrt. Und jetzt stellt sich raus, bist du im Gottesvertrauen? Bist du in Gott gegründet? Oder fängst du an zu murren? Oh Gott, wir haben kein Wasser. Dann nach einer Weile, Gott, wir haben kein Brot. Gott, wir haben kein Fleisch. Gott wird uns geben, was wir brauchen, aber wir sollten nicht murren. Das ist eine der großen, schlimmen christlichen Sünden. Murren. Murren. Sobald der Lobpreis verstummt, kommt Unzufriedenheit, Murren, Lustlosigkeit, miese Stimmung, Rebellion. Warum hast du uns rausgeführt, Moses, dass wir hier verrecken? Die Wüste ist der Ort, wo du hier durch musst. Das ist die Welt, die wir durchqueren müssen. Wir sind hier auf der Durchreise. Wir haben hier keine bleibende Stadt, liebe Geschwister. Berlin ist nicht unsere Heimat. Deutschland ist nicht unsere Heimat. Europa ist nicht unsere Heimat. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Hier bin ich zu Hause. Hier gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Weißt du, plötzlich, wenn du mit Gott wanderst, die Wüste, das ist nur Durchgangslager. Die Welt ist im Verfall, veraltet, vergeht. Lebt nur für den Konsum, ist vergänglich. Und wir werden zubereitet, hier in der Wüste, in dieser Vergänglichkeit, das Unvergängliche auszuleben, die Vollendung, die Verbesserung unseres Lebens zu erreichen. Und das ist der Grund, warum wir in der Wüste sind, damit wir vollkommen werden, reif werden. Hier müssen wir uns entwickeln. Warum wir geboren sind? Ja, wir sind geboren, das nicht klein zu bleiben, sondern zu wachsen, zu reifen und das volle Mannesalter zu erreichen in Christus, in Gott. Das ist in der Sache. Du musst noch wachsen, entwickeln. Und diese Entwicklung deines Lebens ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Und schau dein Leben nicht nur die schönen Stunden, wo du glücklich bist, auch die Zeit, wo du unglücklich bist. Auch die Zeit ist wichtig, zu reifen und stabil zu werden im Glauben, zu wachsen. Kleine Leute, die werden im Himmel nicht gebraucht. Die müssen wachsen. Die müssen reif werden. Ohne Entwicklung bleibt dein Leben leer. Bleibt dein Leben arm. Wertlos, unbrauchbar. Geschwister, wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, durch was hat Gott geführt? Durch wie viel Tiefen hat Gott einen geführt? Durch wie viel Tiefen? Weißt du, ich habe auch Höhen gehabt. Aber ich habe mehr in meinen Tiefen gelernt, in meinen Enttäuschungen, in meinen Krisen, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Anfechtungen. Da habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Je mehr Schwierigkeiten ich hatte, desto mehr Wunder habe ich erlebt. Je mehr Probleme ich hatte, desto mehr Herrlichkeiten Gottes habe ich erlebt. Mach deine Probleme zu Projekten. Verherrliche Gott da drin. Die Wüste ist normalerweise menschenleer. Normalerweise. Außer, dass dort ein paar Beduinen und Nomaden sind. Und du begegnest nur Menschen, die wirklich Gott suchen dort. Selbst in der Wüste, da wirst du Widerstand bekommen. Dieser Amalek lebt dort, lässt dich nicht durch. Da hast du Kritik, deine Nörgler. Da sind Menschen da, die dir Schwierigkeiten bereiten, dich angreifen, dich beleidigen. Und nicht nur Menschen, sondern du selbst bist dir das größte Problem. Entschuldigung, aber so ist es. Der Mensch ist sich selbst das größte Problem. Der steht sich selbst im Weg. Blockiert sich selbst. Aber jetzt lernst du, mit diesem Amalek umzugehen und zu kämpfen und nicht zu schonen. Weißt du, Saul schonte Amalek und das war sein Verhängnis. Er hat nur das Gute behalten. Weißt du, lass doch den Menschen, den alten Menschen, den alten Adam, die alte Eva flöten gehen. Geh mit Gott und sag, da gehe ich durch. Ich schätze mich nicht wert, sagt Paulus mal in einer Situation. Der Amalek ist da, blockiert dich, bekämpft dich. In 5. Mose 8, Vers 15, die Welt ist wie eine Wüste, hart und furchtsam und voller Furcht ist die Wüste, furchterregend, erregend, beängstigend. Und gerade in der Wüste, wenn du so zitterst und zagst, dann sagst, hörst du plötzlich die Stimme des Trösters, des Heiligen Geistes, Kind, verzage nicht, sei nicht mutlos, sei nicht traurig, ich bin da. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, hörst du plötzlich die Worte Jesu. Die Reise des Christen geht nicht in die Irre, oder dass er sich im Kreis dreht oder versandet oder verläuft. Nein, der Herr führt uns auf ein Ziel zu, aufs gelobte Land. Weißt du, zuerst einmal, und schau, wenn du mal so in deiner Bibel, hinten sind so Karten bei den meisten Leuten in der Bibel, und da ist die Reise der Kinder Israel durch die Wüste, nicht nur die Reise des Apostel Paulus, wie er nach Rom kommt und so weiter, nein, auch die Reisen der Kinder Israel. Und zuerst geht's runter, bis fast zur Spitze von der Halbinsel Sinai. Da geht die Reise der Kinder Israel. Da denkst, lieber Gott, hast du dich getäuscht? Du führst mich genau entgegengesetzt. Und das ist Umkehr. Gott führt uns zuerst einmal in unserem Leben entgegengesetzt und dann erst führt uns rauf. Er führt uns herauf zum gelobten Land, zum Kanaan. Er führt uns herauf, nicht hinab, aber zuerst einmal geht's hinab. Im Sterben, im Abgeben, im Loslassen, im Vergeben. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wir haben heute keine Wolkensäule mehr. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt uns solche Impulse. Plus, minus. Und das gibt uns diese übernatürliche Führung. Das gibt uns diese Orientierung. Als Kinder haben wir ein Spiel gehabt. Heiß, heiß, kalt. Kalt, heiß. Verstehst du? Wenn was gesucht wurde. Und genau so führt uns der Heilige Geist. Heiß, kalt, 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 heiß. Und genau so ist es. Feuer und Wolkensäule. So werden wir geführt. In der Wüste entdecken wir ein anderes Leben, das Leben anderer Art, durch diese übernatürliche Führung Gottes. Auf ganz ungewöhnliche Art werden wir von Gott immer so geleitet. Plus und Minus. Und wir beginnen ungewöhnlich zu leben. Wir werden ungewöhnliche Menschen. Und wir haben einen ganz ungewöhnlichen Auftrag von Gott. Denn wir sollen König und Priester eines Tages sein. Eine königliche Priesterschaft. Und hier werden die Leute zubereitet in der Wüste. In der Wüste, da fangen wir an, ungewöhnlich zu denken. Wie überlebe ich? Wo finde ich Wasser? Wo finde ich meinen Weg? Und da beginnen wir auch ungewöhnlich zu sprechen. Da beginnen wir mit uns selbst zu sprechen, weil da niemand da ist. Kannst du höchstens mit dem Esel sprechen noch, wenn du einen dabei hast. Oder ein Kamel. Hier beginnst du ungewöhnlich dich zu verhalten und ungewöhnlich zu reagieren. Schlangen und Skorpione, da musst du jetzt mutig und kühn sein. Und deshalb heißt es ja in Markus 16, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Das ist für die Wüste gemünzt, auf Schlangen und Skorpione. Nicht auf schönen glatten Straßen aus Gold. Schlangen und Skorpione werdet ihr treten, wenn ihr an mich glaubt. In der Wüste, da bekommst du diese ungewöhnliche Führung durch den Geist Gottes. Ständig wird dir was eingegeben. Ständig bekommst du eine Inspiration. In der Wüste, da ist der Herr, der das alles managt für dich. Da ist nichts da, aber es läuft. Brot, das Gott uns gibt. Wasser, das Gott uns gibt. Nicht mehr, ich schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot essen. Es wird euch gegeben. Du musst dich nicht groß sorgen, du musst nur auflesen und aufsammeln. Und dann kommt ihr in das Land, und dahin will Gott uns hinführen, in ein Land, wo ihr nicht gearbeitet habt, die Stadt nicht gebaut habt, die Weinberge nicht gepflanzt habt, Verstehst du? Alles fertig, schon für euch vorbereitet. Dieses Brot muss nicht erkämpft werden. Weißt du, das wahre Leben Gottes muss nicht erkämpft werden. Je mehr du kämpfst in deinem Leben, desto schlimmer wird die Sache. Du verschlimmerst deine Situation. Je mehr du gegen eine Sache angehst, egal was es ist, je mehr du gegen eine Sache angehst, desto schlimmer wird es, desto massiver kommt es zurück. Drück und du bekommst Gegendruck. Aber lass Gott drücken. Lass Gott arbeiten. So, wir sind auf der Reise, auf dem Glaubensweg. Jesus hat versprochen, er ist mit seinem Geist und mit seiner Gnade alle Tage bei uns und ewiglich. Wir werden nicht verlassen, auch wenn es manchmal so aussieht, jetzt hat Gott uns verlassen. Gott sieht auch in der Wüste dich, er sieht, wo du da rumkrabbelst. Und er gibt dir die Leitung und sagt, nein, plötzlich gibt er deinen Stoß, geh in die andere Richtung. Und du solltest auf die Anstöße Gottes achten, was Gott für einen Anstoß dir gibt. Und er benutzt manchmal Menschen, manchmal Steine und Schwierigkeiten. Und achte auf die Anstöße, die Gott einem gibt. Weißt du, wir sollten nicht einfach nur sagen, schnurstracks von A nach B, das ist der nächste Weg, Luftweg. Ja, Luftweg mag ganz nicht weit sein, aber wir müssen manchmal Umwege gehen und Umwege fahren in unserem Leben, damit wir ans Ziel kommen. Gott leitet uns durch seine unsichtbare Hand auf ungewöhnliche Art und Weise. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns führt. Überlebe deine Wüste oder komm über den Berg. Und wenn du mal über den Berg bist, über den Kamm bist, dann siehst du plötzlich eine ganz andere Welt, ganz anderes Klima. Wenn du so über die Alpen fährst, hier ist noch kalt und so weiter, dann bist du plötzlich in Italien. Überlebe deine Wüsten. In der Wüste musst du haushalten lernen. Verstehst du, warum wir in der Wüste sein müssen? Wir müssen lernen, haushalten mit unserer Zeit. Du kannst nicht spielen. Da musst du immer alles im richtigen Augenblick tun. Wenn die Sonne aufgeht und die Sonne brennt, dann verbrennst du. In der Wüste musst du haushalten lernen mit deinem Geld, mit deinen Kräften, mit deinen Reserven und vor allem mit deinem Wasser. Dass du nicht einfach da verplemperst. In der Wüste musst du lernen zu leben. Ich werde nicht vergessen, wir waren in der Negev-Wüste und ich wollte unbedingt hier einen Mann kennenlernen, den ich hier von Deutschland gekannt habe, die Tochter eigentlich gekannt habe. Und sein Vater oder ihr Vater war ein Professor oben in der Negev-Wüste und er hat sich als Ziel gesetzt, er möchte in der Wüste, so wie zur Zeit der Bibel, einfach Wasser erzeugen und pflanzen. Und was hat er gemacht? Er hat Licht und Schatten, er hat Steine hingelegt und dann Kanäle gebaut und so hat er einen wunderbaren Garten in der Wüste, mitten in der Wüste angelegt. Die Wüste zum Leben gebracht. Zum neuen Leben gebracht. Einfach indem er Licht und Schatten gebraucht hat. Weißt du, das Kondenswasser, das er sich bildet. Das hat er als Professor studiert und sich damit beschäftigt und das versucht zu erzeugen. Und das hat mich fasziniert. Man kann in der Wüste leben, wenn man zu leben versteht. Wenn man gelernt hat, die Extreme zu gebrauchen. Licht und Schatten. Verstehst? Und dann erzeugt es Kondenswasser. Ist sogar destilliertes Wasser. Verstehst? Gesundes Wasser. In der Wüste. Und dann lernst du, mit deinen Grenzen umzugehen. Und nicht so schnell zu rasen. Und einfach, ich muss das und das erreichen. Nein, meine Kraft muss ich richtig haushalten. Um die Dürreperioden durchzuhalten. Ich muss lernen, einzuteilen mit dem, was ich habe. Ich weiß nicht, wann die nächste Station kommt, die nächste Oase irgendwo. Durch die Wüste, wenn du gehst, du musst lernen, in der persönlichen, direkten Führung mit Gott zu stehen. Ich spreche jetzt für Christen, nicht nur für Nomaden und Beduinen. Aber da lernen wir, als Christ zu leben. Weißt du, da kriegst du durch eine Predigt eine Inspiration in dieser Wüste, wo du heute lebst, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Weißt du, und am meisten Offenbarung bekommst du durch Spannungen, durch Krisen, durch Anfechtungen. Da merkst du plötzlich, guck mal alles, was noch alles in mir drin ist. Da, weißt du, wenn Gott dir so Dinge aufzeigt, wie oberflächlich du bist, unsensibel bist, gleichgültig bist, kannst an Leichen vorbeigehen, dir macht es gar nichts aus. Da merkst du, wie hartherzig du bist, was noch nicht verändert in deinem Leben war ist. Da merkst du, wenn so Dinge in deinem Weg passieren, wie hart. Du bist, dass du Ellenbogen benutzt, wie du noch kämpfst und dich verteidigst, anstatt still zu sein und zu schweigen und Gott streiten zu lassen. Dann schreist du, dann gehst ans Telefon und schreibst Briefe oder Mails. Durch persönliche Führung lernst du, die Anfechtungen zu überwinden. Ach, komm, schluck, knack diese Nuss. Du musst es lernen, Dinge zu knacken oder zu ersticken. Zwei Möglichkeiten hast du. Gott will uns die Überlebensregeln lehren, gerade in der Wüste. Deshalb schickt er uns in der Wüste, dass wir lernen, auf eigene Füße zu stehen. Nicht, ich brauche jemanden, an dem ich mich festhalten kann. Hör auf, an Leute festzuhalten. Die sind auch Menschen und irren und enttäuschen einen und lassen einen in den Stich. So wie Paulus, die haben mich alle verlassen. Also da hänge ich immer noch an dieser Bibelstelle. Die haben alle mich verlassen. Aber du lernst Überlebensregeln. Und er will, dass du Überlebensfähigkeiten entwickelst, Überlebensfertigkeiten. Und er will dich geschickt machen, geübte Sinne geben. Weißt du, einmal erprobt, zweimal erprobt. Es ist kein Fehler. Geschwister, wir machen uns so viel Vorwürfe. Ja, ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Versucht 10 Mal. Edison hat 17.000 Mal versucht, bis er Kautschuk entdeckte. Alles misslungen, 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 misslungen. Gib dich nicht auf, wenn es mal misslingt. Irgendwann wirst du den Schlüssel finden. Und irgendwann wird es klappen. Also Überlebensfähigkeiten in der Wüste. Hier in dieser Welt, das ist unsere Ausbildungsstätte. Das ist das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod. Das Leben ist alles eine Schule, ob du es glaubst oder nicht. Auch Christ oder nicht Christ, wir lernen. Aber Christen lernen besser. Lernen mit Herz, lernen mit Geist, lernen für die Ewigkeit. Die wissen, wozu sie lernen. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der sagt, was soll das alles? Nein, du lernst jetzt hier zu überleben und wirst ein Experte des Überlebens. So, es gibt Bodybuilder und ich möchte sagen, Gott ist ein Spiritbuilder. Der macht deinen Geist, baut er, deine Seele baut er auf, deine Seele richtet er auf. Und er weiß ganz genau, was du individuell brauchst, welchen Lehrmeister du gerade jetzt für diese Lektion brauchst, welchen Professor. Und du sagst, warum muss ich, weißt du, die anderen haben so ein schönes Leben und ich muss immer wieder das durchkauen. Das hat einen Zweck. Er weiß, welche Methode bei dir greift und welche nicht. Und deshalb, er schickt uns unerwartete Umstände, dass die plötzlich zu uns kommen. Warum ist es nicht zu den anderen Leuten gegangen? Aber warum ist es bei mir das passiert? Warum muss ich hier die Hölle durchmachen? Weißt du, Gott erlaubt, dass wir bewegt werden. Und wir sind manchmal so sesshaft. Oh Gott, keine 10 Pferde kriegen mich hin. Und immer wieder, da poltert es an der Wand, da rumpelt es und kracht es, da werden wir erschüttert, da werden wir angegriffen, bis bei uns was passiert. Bis wir sagen, ich gehe. Oder ich mache jetzt eine schalldichte Wand. Oder sonst noch was. Gott will bei uns etwas bewirken, dass wir vielleicht Dinge ablegen oder Dinge uns abgewöhnen. Oder alles zurücklassen, was nicht von ihm ist. Und in unserem Leben ist so viel nicht von Gott. Wenn du ehrlich bist, muss ganz ehrlich sein. Nicht nur rosa-rote Brille die Welt betrachten. In unserem Leben hat sich so viel eingeschlichen. Etwas, was antichristliches, antigöttliches. Dinge, die vom Feind in unserem Leben so hineingepflanzt sind. Weißt du, da heißt es in einem Gleichnis bei Jesus, als der Bauer schlief, kam der Feind und säte schlechten Samen. Und der Bauer wundert sich und sagt, das gibt's doch nicht. Ihr habt doch guten Samen gesät, aber wo kommt der andere? Oder das andere? Der Feind versucht uns immer wieder, etwas unterzujubeln. Und vielleicht hast du von deinen Eltern was geerbt oder übernommen. Von deinen Vätern. Das musst du ablegen. Diese Dummheiten. Vor allem traditionelle Dummheiten. Gott will, dass wir das ungöttliche Leben, ungeistliche Leben, das unheilige Leben ablegen. Und deshalb sind wir jetzt in der Wüste mittendrin. Leg ab die Untugenden, was nichts taugt, was nichts bringt. Verschwende nicht deine Zeit mit Dingen, die unnötig sind. Und überleg einmal, was ist in deinem Leben unnötig? Was brauchst du nicht? Also ich fing an, Geld zu sparen, für mich persönlich, und als wir unser Haus, unsere Wohnung gekauft haben. Und weißt du, zuerst muss ich mich überlegen, welche Zeitungen stelle ich ab? Verstehst du? Was brauche ich? Welche Versicherungen brauche ich? Welche Versicherungen brauche ich nicht? Einfach mal reduzieren. Nicht alles, was du hast, brauchst du. Und dann kannst du im Internet die Zeitung lesen, wenn du willst. Verstehst du? Ich muss ja nicht die Zeitung abonnieren und einen Haufen Geld bezahlen. Nichts gegen die Zeitung. Aber wir müssen lernen zu sortieren, Prioritäten zu setzen. Die Wüste, das ist ein harter Training, harte Grundausbildung. Aber am Ende werden wir gute Soldaten Jesu Christi. Werden Kämpfer Gottes, Gottesanbeter, Gottes Co-Worker. Am Ende nach dem harten Training werden wir fähige Mitarbeiter und wir werden das gelobte Land einnehmen. Aber die Wüste ist zuerst die Zwischenstation. Und die kann manchmal sehr lange dauern. Und Gott möge uns helfen und die Kraft des Heiligen Geistes geben, dass wir von Anfang bis zum Schluss nicht von der Wolkensäule weichen. Von Anfang bis zum Schluss immer bleiben. Wenn Gott sich bewegt, mit Gott mitgehen, mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Viele Menschen möchten, ach, hier bleiben, hier ist so schön, 70 Palmen. Herr, ist das nicht wunderbar? So eine Oase mittendrin in der Wildnis. Aber der Herr sagt weiter, ich habe neue Dinge dir zu zeigen. Ich habe dir noch sehr viel zu vermitteln. Und du sollst wirklich ein guter, fähiger Mitarbeiter Gottes werden. Und das ist, was Gott will. Er führt uns von Station zu Station, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Wenn du keinen Kampf hast, wirst du auch nichts erleben. Kein Sieg, kein Triumph. Aber wenn du Nöte hast, Anfechtungen hast, oh, da kannst du was erleben. Da kannst du was erleben. Glaub mir das. Und dazu ist die Wüste da. Gott will uns zubereiten. Eine Stätte der Zubereitung. Und das ist dein persönliches Leben. Das, was du selber bist. Nicht, was die anderen sind. Jeder Mensch lebt für sich. Und muss für sich leben. Dein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Eine Behausung Gottes. Hier passiert alles. Hier ist Gottes Gegenwart. Hier verwirklicht sich der Herr. Und Gott geht mit dir. So wie die Stiftshütte immer mitgegangen ist mit Israel. Wo die Stiftshütte hinging, das ist der Tempel von damals gewesen. Da sollte auch das Volk sein. Und sich um die Stiftshütte herumlagern. Lernen, mit Gott mitzugehen. Auch durch die Wüste. Du bleibst nicht ewig in der Wüste. Du wirst eines Tages rausgeholt aus diesem Dilemma. Und dann bist du ein freier Mensch. Und dann beginnst du das Land einzunehmen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach im Glauben vorwärts gehen. Nicht verzagen. Deine Aufgaben kannst nur du bewältigen. Deine Probleme kannst nur du bewältigen. Deine Schwierigkeiten kannst nur du bewältigen. Deshalb, lieber Heiland, wir möchten viel mehr auf uns selber schauen, was ich kann. Und dann erst dich darum bitten, mir zu helfen. Aber wir sollten unser Teil beitragen. Sie tat, was sie konnte, heißt es von einer Frau in der Bibel. Sie tat, was sie konnte. Herr, und wir möchten auch das tun, was wir können. Und das, was wir nicht können, das überlassen wir dir, Herr Jesus Christus. Das überlassen wir dir, Heiliger Geist. Aber sie tat, was sie konnte. Und Herr Jesus, und du fragst uns, wenn es um irgendwelche Dinge in unserem Leben geht und wir betteln und betteln und betteln und betteln und kriegen es nicht, dann fragst du uns, hast du auch das getan, was du tun konntest? Hast du deinen Beitrag diesbezüglich geleistet? Herr, ich will von dir lernen, du tatst dein Bestes und das, was du nicht konntest, hast du in die Hände des Vaters gelegt. Und das möchten wir auch. Was wir nicht können, wir legen ganz bewusst in die Hände des himmlischen Vaters. Herr Jesus Christus, du bist der Herr unseres Lebens. Lass uns noch zusammen sprechen, lieber Heiland. Wenn wir in der Wüste sind, und wir sind es, bitte ich um deinen Beistand. Hilf meiner Schwachheit. Stärke mich. Versorge mich. Und hilf mir, dass ich nicht verzweifle. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ist auch bei mir. Amen.